Deutschlandfunk Interview.
Seit gut einer Woche haben sich im Ukraine-Krieg erst zaghaft, jetzt aber offenkundig immer stärker die Stoßrichtungen verändert. Die ukrainischen Truppen machen Boden gut, melden Erfolge, die auch die westlichen Unterstützer beeindrucken.
The war in Ukraine is entering a critical phase. In the coming months, our unity and solidarity will be tested. If Russia stops fighting, there will be peace. If Ukraine stops fighting, it will cease to exist as an independent nation.
So NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern. Für ihn kommt der Krieg jetzt in eine kritische Phase, was auch die Solidarität des Westens auf eine neue Probe stellen wird, sagt er. Aber er warnt auch, wenn die Ukraine aufhören sollte zu kämpfen, dann werde sie als unabhängige Nation nicht mehr existieren. Ob sich das militärische Blatt gerade wendet, darüber will ich nun mit Carlo Massala sprechen, Militär- und Strategieexperte an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Morgen, Herr Massala.
Schönen guten Morgen, Herr Gers.
Herr Massala, die Ukraine meldet Geländegewinne seit 1. September über 1000 Quadratkilometer zurückerobert, so die Angaben aus Kiew. Wie sind diese Geländegewinne zu beurteilen? Sind das wirklich militärische Erfolge? Ist das vielleicht sogar der Beginn einer Wende?
Also ob es 1000 Quadratkilometer sind, lässt sich neutral nicht verifizieren. Aber es ist in der Tat so, dass die Ukraine jetzt seit einer Woche die Initiative ergriffen hat und vor allen Dingen im Osten durchaus sehr strategisch wichtige Vorstöße macht. Da nenne ich jetzt zum Beispiel Kupjansk. Und wenn diese gelingen, die russischen Truppen in große Schwierigkeiten bringt, weil sie die russischen Truppen von viel Logistik, die sie brauchen, um weiterzukämpfen, abschneidet. Also von daher, es ist momentan die Situation, in der die Ukraine die Initiative in dieser Kriegsführung übernommen hat. Und wir beobachten mit Erstaunen, wie schnell die russischen Verteidigungslinien an einigen Stellen kollabieren.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob es jetzt 900 oder 1000 Quadratkilometer sind, die zurückerobert wurden. Es kommt auf die, wie soll ich sagen, strategisch wichtigen Plätze an, hätte ich fast gesagt, in der Ukraine, die offenbar wieder in die Hände der Ukrainer zurückfallen.
Absolut richtig. Also das Beobachten von Geländegewinnen ist jetzt, ich würde nicht sagen bedeutungslos, aber man macht sozusagen die Qualität dieser Gegenoffensive nicht aus. Wenn Sie sich anschauen, die Ukrainer haben in den letzten 3 Tagen mehr Territorium wohl zurückerobert, als die Russen in den letzten 2 Monaten im Osten erobert haben. Aber letzten Endes ist es auch wiederum nur 1-2% des Territoriums zurückgewonnen, das die Russen seit dem 24. Februar erobert haben. Das ist nicht die große Leistung. Die große Leistung ist, dass man sich auf strategisch wichtige Punkte konzentriert. Also man hat sich im Süden auf Cherson konzentriert. Cherson ist von Bedeutung, weil halt, wenn man Cherson erobert, dann ist die Landbrücke erstmal gescheitert, das Konzept der Landbrücke gescheitert. Odessa kann nicht mehr angegriffen werden. Man legt einen Schwerpunkt auf Kupjansk im Osten, weil dann man auf strategisch wichtigen Knotenpunkten der Eisenbahn sitzt und die russische Logistik dann nicht mehr gut funktionieren kann, was wiederum Folgen für Izum hat. Also man geht sehr gezielt angesichts des Kräfteansatzes der Ukrainer, man geht sehr gezielt gegen strategisch wichtige Punkte vor, die letzten Endes die Fähigkeit der russischen Armee, ihre Truppen zu versorgen, behindern oder zerstören soll. Was dann wiederum Konsequenzen hat für die Kämpfe, die danach folgen, weil es dann für die russischen Truppen natürlich wesentlich schwerer wird, diese Kämpfe auszufechten.
Nun wären diese Gegenschläge und Rückeroberungen seitens der Ukrainer ja ohne die westlichen Waffenlieferungen und ohne auch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an diesen Waffen undenkbar. Heißt das, die Ukraine nutzt das, was geliefert wurde vom Westen, effizient, fast praktisch optimal aus?
Optimal weiß ich nicht, aber sehr effizient. Und das haben wir, das sehen wir seit Wochen. Also diese Gegenoffensive ist ja auch vorbereitet worden. Und da spielten Mars-2-Raketenwerfer, HIMARS der Amerikaner, also diese Mehrfachraketenwerfer, eine entscheidende Rolle, weil sie den Ukrainern ermöglichen, Munitionsdepots und strategisch wichtige sozusagen Einrichtungen der russischen Armee weit hinter der russischen Frontlinie zu zerstören, sodass man dadurch das strategische Umfeld geschaffen hat, in dem jetzt diese Gegenoffensive stattfinden kann. Also sie haben es sehr klug genutzt, sehr innovativ genutzt und ohne diese Waffensysteme wären sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht da, wo sie heute sind.
Nun gab es vorgestern nochmal wieder ein Treffen der Kontaktgruppe in Ramstein. Ergebnis, die Amerikaner liefern noch einmal 675 Millionen Euro an Waffen, dazu 2 Milliarden an andere Länder. Insgesamt 15 Milliarden allein aus den USA. Liefert der Westen bislang die richtigen, in Anführungszeichen, Waffen, die die Ukrainer brauchen?
Ja, er liefert die richtigen Waffen, die die Ukrainer brauchen, aber er liefert nicht alle Waffen, die die Ukrainer brauchen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, den man festhalten muss. Er liefert alle Waffen, die die Ukrainer in die Lage versetzen, aus Distanz russische Truppen zu zermürben, russischer Logistik Schaden zuzufügen. Er liefert aber relativ wenig an Waffen, was es den Ukrainern ermöglicht, gerade jetzt in dieser Situation, ich sage jetzt mal, schnell von A nach B zu kommen, Feuerkraft zu haben im Angriff und Schutz zu haben im Angriff.
Was bräuchten die Ukrainer denn dafür?
Ich sage es jetzt mal mit der deutschen Diskussion, ja. Ein Marder ist ein Schützenpanzer. Der kann nicht so viel kaputt machen im Vergleich zu anderen Systemen, die da sind. Der ist aber in der Lage, 10 bis 12 Infanteristen von A nach B relativ schnell zu bewegen. Und diese schnelle Bewegung von A nach B ist entscheidend für die Art und Weise, wie die Ukraine jetzt kämpft. Also Schützenpanzer sind wichtig, Panzer wären wichtig, um der Infanterie Schutz zu geben, die dort dann zu Fuß kämpft. Panzer sind wichtig, um andere Panzer zu zerstören. Jetzt hat die Ukraine Panzer, aber halt alte Panzer sowjetischer Bauart. Die westlichen Systeme sind einigen russischen Panzern überlegen. Und diese Systeme sozusagen finden sich momentan nicht vor Ort.
Nun haben Sie den deutschen Marder schon erwähnt als ein Beispiel, Herr Massala. Gestern hat nun Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag gesagt, mit ihm als Kanzler und zusammen mit FDP und Grünen hätte die Union dafür gesorgt, dass Deutschland 100 Marder geliefert hätte, was sie bislang eben nicht geliefert hat. Das war natürlich eine massive Kritik an der SPD und Bundeskanzler Scholz, der erst am Mittwoch in der Haushaltsdebatte auch nochmal wiederholt erklärt hatte, deutsche Alleingänge werde es nicht geben. Merz erweckt den Eindruck, mit ihm schon. Wäre das richtig?
Das lässt sich natürlich aus der Rolle eines Oppositionsführers sehr leicht sagen. Es ist ja auffällig, dass weder die USA noch Frankreich noch Großbritannien diese Kategorie von Waffensystemen liefert. Also von daher glaube ich, dass man nicht so leichtfertig sagen kann, ein anderer deutscher Bundeskanzler hätte das sofort geliefert. Aus der Rolle des Oppositionsführers kann man das sagen, aus der Rolle eines Bundeskanzlers existieren da möglicherweise Zwänge, die sich dem Oppositionsführer nicht erschließen. Festzuhalten ist, keiner liefert sie.
Da möchte ich gerne nochmal bleiben bei diesem Punkt. Keine deutschen Alleingänge. Sie sagten es auch, bisher liefert kein NATO-Staat diese Panzer, die die Ukraine gerne hätte, die man auch vielleicht aus militärstrategischen, taktischen Gründen gut gebrauchen könnte. Warum ist das so?
Naja, die einzige offizielle Äußerung, die sich dazu finden lässt, ist die von Olaf Scholz, der immer wieder darauf verweist, dass diese Waffensysteme eine Eskalation nach sich ziehen würden. Worauf diese Erkenntnis beruht, das offenbart er nicht. Aber scheinbar ist es so oder offensichtlich ist es so, dass man befürchtet, dass die Lieferung einer bestimmten Waffensystemkategorie eine bestimmte Reaktion der Russischen Föderation nach sich ziehen könnte, die man vermeiden will. So. Ob das richtig ist oder nicht, erschließt sich sozusagen dem Betrachter von außen nicht.
Dennoch, es wird ja immer wieder Entscheidungen geben müssen, ob man was liefert und was man liefert. Wo werden de facto diese Entscheidungen eigentlich getroffen? In der NATO oder am Ende doch in Washington?
Sagen wir mal so, sie werden koordiniert in der Rammstein-Gruppe getroffen, also nicht in der NATO. Das ist ja das Interessante, dass die Rammstein-Gruppe die zentrale Koordinierungsstelle für solche Sachen sind. Und wenn wir uns die letzten 6 Monate anschauen, da muss man ganz einfach sagen, dass die Europäer bei ihren Entscheidungen, nicht die Europäer, die Osteuropäer nicht, aber Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien bei ihren Entscheidungen schauen, wie Washington reagiert. Und in dem Moment, wo Washington bestimmte Entscheidungen trifft, ziehen in aller Regel, wenn sie das Gerät haben, die Europäer nach. So war es zum Beispiel bei den Minenräumkapazitäten, etwas, was ein bisschen in der öffentlichen Diskussion untergegangen ist. Aber die Amerikaner haben vor 3 Wochen bei dem vorletzten Hilfspaket Minenräumfähigkeiten zugesagt, die wichtig sind, wenn ukrainische Truppen in ehemals russisch besetzte Gebiete vorrücken, dass sie dann nicht sozusagen von den möglicherweise dort gelegten Minengürteln in die Luft gejagt werden. In dem Moment, in dem die Amerikaner da vorgegangen sind, ist das Bundesverteidigungsministerium auf der letzten Rammstein-Konferenz damit rausgekommen, dass man jetzt Ukrainer in Städten am Kalten Markt in Minenräumfähigkeiten ausbilden wird. Das war vorher keine Diskussion in Deutschland. Also hier sehen Sie sozusagen den Verlauf. Die USA legt vor und dann kommen die anderen Europäer nach.
Herr Marsala, wir müssen noch aus aktuellem Anlass auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. In diesen Minuten blitzt bei uns eine Eilmeldung auf. Ich lese Ihnen nur die Überschrift vor. Ja. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. Das kommt jetzt in dieser Minute als Eilmeldung über die Ticker. Was kann Annalena Baerbock den Ukrainern versprechen?
Also wenn sie keinen Auftrag von Olaf Scholz bekommen hat, kann sie ihnen nichts an Waffensystemen versprechen. Ich gehe davon aus, dass sie in ihrem Bereich, das heißt Unterstützung für den politischen Wiederaufbau, ökonomische Unterstützung, humanitäre Unterstützung, dass das die Dinge sind, die sie den Ukrainer versprechen kann. Wenn es nicht koordiniert ist mit dem deutschen Bundeskanzler, und ich glaube, der deutsche Bundeskanzler würde es sich nicht nehmen lassen, Waffenlieferungen selbst anzukündigen, dann erwarte ich nicht, dass hier eine Wende in der deutschen Waffenlieferungspolitik heute erfolgen wird.
Dazu noch eine Zusatzfrage. Gestern hat auch Generalsekretär Stoltenberg, also NATO-Generalsekretär Stoltenberg, Zweifel geweckt, ob die deutsche Haltung vielleicht immer noch so überzeugend ist. Er sagte, im Zweifel ist es jetzt vielleicht wichtiger, der Ukraine Waffen zu liefern und als NATO-Vorgaben zu erfüllen, was die gute Befüllung von Munitionslagern hier im Westen betrifft. Das klang so ein bisschen wie eine Spitze gegen die Bundesregierung, gegen Verteidigungsministerin Lambrecht vor allem, die gesagt hatte, langsam kommt die Bundeswehr an die Grenze dessen, was man noch aus Bundeswehrbeständen liefern könne. Ist das so richtig? Deutet sich da ein Wandel an?
Es kann sein, dass es der Beginn eines Wandels ist. Also gestern gab es ja sozusagen ein Treffen in der NATO, im Anschluss auch an die Rammstein-Kontaktgruppe. Da kann es sein, dass hier eine Veränderung herbeigeführt wird. Man muss letzten Endes Folgendes sagen, es geht hier um eine, so zynisch das klingt, philosophisch-strategische Frage. Akzeptiert man, dass die Sicherheit Europas und damit auch NATO-Europas gerade im Osten der Ukraine und im Süden der Ukraine verteidigt wird, dann folgt daraus, dass man durchaus, da braucht es Zeitpläne und da braucht es feste sozusagen Zusagen der Rüstungsindustrie, aber dass man durchaus jetzt akzeptieren müsste, dass man Lücken in der eigenen Verteidigungsfähigkeit bekommt, wenn die Sicherheit eines Staates, also Europas, gerade in der Ostukraine verteidigt wird. Oder aber denkt man, man muss sich für den Fall sozusagen weiterhin wappnen, dass die Russische Föderation jetzt in der Lage ist, nochmal eine zweite Front gegenüber einem NATO-Staat zu eröffnen. In Klammern gesagt, das sehe ich gegenwärtig nicht. Aber das ist halt sozusagen, das sind so diese beiden Positionen, die gegenwärtig sich konträr gegenüberstehen.
Sagt Professor Carlo Massala, Militärexperte bei der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.